Aber dafür muss man eben neue Modelle entwickeln. Was können wir tun, dass Eltern so nah wie möglich bei den Kindern sind und trotzdem mit Unterricht, denke ich jetzt gerade an alleinerziehende Mütter, ihren Aufgaben der kleinen Familie gegenüber gerecht werden?
Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
Hallo liebe Zuhörende, wir freuen uns, euch heute zu einer spannenden Diskussion über die weibliche Zukunft der Wirtschaft einzuladen. Gemeinsam mit zwei beeindruckenden Unternehmerinnen wollen wir der Frage nachgehen, wie Frauen als Führungspersönlichkeiten Unternehmen und Gesellschaft in eine bessere Zukunft führen können. Unsere Gäste sind echte Macherinnen. Die eine hat bis vor kurzem eines der traditionsreichsten deutschen Unternehmen gelenkt und die andere hat mit ihrem Startup ein völlig neues Arbeitsmodell für Familien geschaffen. Beide vereint nicht nur der Wunsch, zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln, sondern auch der Mut, Dinge anders anzugehen. Ob mit einem über 175 Jahre alten Unternehmen oder einem frischen und innovativen Konzept. Wir sprechen darüber, was es bedeutet, enkelfähig zu wirtschaften. Und warum die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht länger ein Luxus sein darf und welche Hürden Unternehmerinnen heute noch überwinden müssen. Also bleibt dran und lasst euch inspirieren von zwei Frauen, die nicht nur über Wandel reden, sondern ihn auch leben. Dirk, wen haben wir denn heute dabei?
Ja, Oliver, unsere erste Gesprächspartnerin ist eine Frau, die Kontraste liebt und lebt und damit alle Erwartungen sprengt, im wahrsten Sinne des Wortes. Seit Jahrzehnten lenkt sie mit Herz und Verstand eines der traditionsreichsten Unternehmen, du hast es erwähnt, Deutschlands. Doch wer jetzt denkt, sie sei nur im klassischen Familienunternehmen zu Hause, der kennt sie nun weitlich schlecht. Mit über 80 Jahren hat sie nicht nur das OMR-Festival besucht, sondern auch mit den Rockern in Wacken gefeiert und zu den Beats von Parokaville getanzt. Denn sie weiß, wer eine altehrwürdige Marke lebendig halten will, muss genau dorthin gehen, wo Neues entsteht. Mit ihrem Ansatz des enkelfähigen Unternehmertums, einer Strategie, die weit über den Tellerrand hinaus und in die Zukunft blickt, verbindet sie soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und familiäre Werte. Und wenn sie nicht gerade mit ihrer Tochter die Kräuter für den berühmten Magenbitter mischt, dann denkt sie über die großen Themen nach. Wie bleiben wir relevant? Was macht die Wirtschaft menschlich? Und wie schaffen wir eine Welt, die auch für unsere Enkel taugt? Herzlich willkommen, Christiane Unterberg. Ich freue mich ganz großartig, dass du heute Zeit gefunden hast, für uns mit uns über ein wirklich relevantes Thema zu sprechen.
Ich grüße den Oliver und ich grüße auch Dirk und freue mich mit Stefanie Maus, dass wir ein Gespräch führen, was in die Zukunft führen soll. Aber es ist berechtigt, dass wir erstmal eine Ist-Analyse machen und sagen, wo stehen wir heute und wo sehen wir die Gefahren. Denn ich sehe unsere Demokratie und Freiheit schon gefährdet, weil es sonst Verteilungskonflikte gibt. Und wenn du eben gesagt hast, wir möchten es menschlicher machen, dann denke ich, die Rückkehr zum menschlichen Maß oder die Hinkehr wäre wünschenswert.
Ja, Christiane, genau das, was du sagst, das werden wir heute in den nächsten 60 Minuten beleuchten. Du hast schon angekündigt, wer heute dabei sein wird, Stefanie Maus. Und sie hat nämlich unternehmerisch eine Herausforderung, die viele berufstätige Eltern kennen, in eine Lösung mit Zukunft verwandelt. Mit ihrer Co-Gründerin Katja Kaltenbach entwickelte sie in den Duisburger Inkubatoren Social Impact Lab und unserer Impact Factory, nämlich Kiwi Falter, ein Konzept, das Arbeit und Familie endlich vereint. Und Herzstück von Kiwi Falter ist nämlich ein Family Coworking Space, in dem Eltern arbeiten können, während ihre Kinder liebevoll betreut werden. Flexible Randzeiten, Ferienprogramme und Kurse für mentale und physische Gesundheit runden das Angebot ab. Geprägt von einem mehrjährigen Aufenthalt in Paris und Frankreich, wo die Vereinbarkeit von Familie und Beruf seit jeher selbstverständlich ist, wollte sie diese Leichtigkeit nach Deutschland bringen. Als Diplom-Betriebswirtin und Mutter von zwei Kindern weiß sie genau, worauf es ankommt. Mit Humor, Energie und Pragmatismus zeigt sie, dass innovative Arbeitsmodelle nicht nur Eltern entlasten, sondern auch die Gesellschaft voranbringen können. Gemeinsam mit Christiane Unterberg setzt sie sich für flexiblere und familienfreundlichere Strukturen ein. Und darauf werden wir im zweiten Teil des Gesprächs auch eingehen. Wir freuen uns auf Stefanie Maus. Liebe Steffi, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit euch.
Christiane, du hast ein Unternehmen mit einer über 175-jährigen Geschichte geführt. Immer wieder hast du den Spagat zwischen Tradition und Innovation geschafft. Woher nimmst du eigentlich den Mut, die Dinge auch mal anders zu machen?
Also ich glaube, man muss sich ja erstmal selbst hinterfragen und welche Rolle man im Unternehmen spielt, auch in der Kombination mit all den anderen. Ich war ja erst, ich sag mal, mehr oder weniger im Hintergrund in der Familie. Dann bin ich ins Operative gekommen und dann gab es ja eben professionell ein Team, was sich auch durch Finanzzuständigkeiten oder Außenwirkung oder internationale Vertriebskontakte sehr unterschieden. Und meine Aufgabe war eben immer Unternehmenskultur und eben Vereinbarkeit von Beruf, Familie gehört ja absolut für mich dazu. Und da sich die Gesellschaft ständig verändert, muss man ja auch diese Prozesse immer wieder hinterfragen, neu angleichen oder überhaupt wie bei der ersten Vereinbarkeit Beruf und Familie ins Leben rufen. Denn damals, 1991, ist ja schon eine kleine Weile her, hat die Hertie-Stiftung mich kooptiert, um das eben zu gestalten. Und wir sind, glaube ich, eins der ältesten Unternehmen, die diese Vereinbarkeit mit ihren 8 Handlungsfeldern immer wieder auf den neuesten Stand gebracht haben. Aber ich habe auch die Lücke empfunden. Ich habe auch empfunden, das ist noch nicht elterngerecht, denn für mich ist die Bindungsforschung für die Kinder unter 3 Jahren ein wesentlicher Punkt, den wir heute absolut nicht im Fokus haben. Und das ist gesellschaftspolitisch eine große Herausforderung.
Ja, da gehen wir später dann gerne auch nochmal tiefer ein, Christiane. Jetzt würde ich gern von Steffi wissen. Steffi, ich habe es ja schon in der anderen Moderation gesagt. Du hast ja einige Jahre in Frankreich gelebt. Ich weiß jetzt nicht, ob da die Kinder auch schon da waren, aber zumindest hast du da erfahren dürfen, wie das gut funktionieren kann, nämlich Vereinbarkeit und Arbeit. Und hast aus diesen Erfahrungen letztendlich dann auch Ideen entwickelt, die du dann unternehmerisch umgesetzt hast. Ja? Und jetzt nicht mehr wie viele unserer Gründerinnen hier mit Anfang 20, sondern eigentlich auch schon zu einem späteren Zeitpunkt. Ja? Und da würde mich interessieren, was klappt denn in Frankreich eigentlich besser? Was machen die Franzosen da besser, wenn es um die Vereinbarkeit geht? Und wie hast du dann den Mut gefunden zu sagen, okay, und daraus mache ich jetzt ein Unternehmen, als du dann hier wieder zurückgekommen warst?
Ich glaube, der große Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland ist tatsächlich die Haltung zu dem Thema. Als ich mit meinem Mann in Frankreich gelebt habe und unser erster Sohn auf die Welt gekommen ist, da war im gleichen Haus, wo wir gelebt haben, ist unten eine Apotheke gewesen und die Apothekerin war mit mir zeitgleich schwanger. Und mit der habe ich mich einfach viel unterhalten und es war völlig klar, dass die nach kürzester Zeit wieder arbeiten geht. Also das heißt, die hat aber natürlich auch die notwendigen Strukturen gehabt. In Frankreich gibt es also flächendeckend Kinderbetreuung, auch schon für ganz, ganz kleine Kinder. Also da sind wir in Deutschland ja weit zurück und das ist auch sehr flexibel möglich. Und allein diese Selbstverständlichkeit hat mich als deutsche Mutter, ich bin zum ersten Mal Mutter geworden. Das war für mich dann irgendwie auch klar, naja, okay, wenn die das hier alle machen, dann ist es ja offensichtlich normal. In Deutschland ist es anders, aber ich bin dann auch nach 6 Monaten wieder, also schrittweise zurück in den Beruf gegangen. Und ich glaube, das ist schon mal das ganz Wichtige, die Haltung. Und das Zweite eben, es müssen Strukturen dafür da sein, dass Mütter oder dass Eltern relativ schnell nach der Elternzeit wieder arbeiten gehen können. Und das ist ein signifikanter Unterschied in Deutschland. Es gibt zum Beispiel in keinem anderen Kulturraum das Wort Rabenmutter. Das ist ein deutsches Wort und in Deutschland hat man immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich mit jungen Müttern unterhält, die können es eigentlich gar nicht richtig machen. Wenn sie arbeiten gehen, dann sind sie so die Rabenmütter und wenn sie zu Hause bleiben, dann sind sie das Heimchen am Herd. Und beides will man natürlich nicht sein. Und das zeigt so ein bisschen, wo eigentlich der Hase im Pfeffer begraben ist, wo das Problem ist. Also es ist schon mal, es fängt mit der Haltung an und dann, wie gesagt, müssen die entsprechenden gesellschaftlichen Strukturen da sein. Und da haben wir in Deutschland viel Nachholbedarf, denke ich.
Ja, Christiane, genau.
Ich habe ja auch in Frankreich arbeiten dürfen, wenn allerdings immer bin ich nur rein und raus gesprungen und habe aber eben Mitarbeiter gehabt, die nach dem Modell, wie Stefanie das eben geschildert hat, auch gelebt habe. Ich glaube aber in beiden Möglichkeiten, Deutschland und Frankreich, gibt es doch noch, sag mal, inzwischen Erkenntnisse psychologisch, wo man herausgefunden hat, damit wir nicht in dieselbe Falle tapsen wie in der DDR. Kinder unter 3 Jahren, und ich spreche wirklich für diesen Kreis, da ist die Bindungsforschung relevant. Wenn in der Phase, und da gibt es ja heute genaue Untersuchungen mit 4 Stufen und wer welcher Typ ist, ganz früh fallen diese Kinder schon psychisch negativ auf, wenn sie diese Phase eben nicht, die Nestwärme, das hat jetzt nichts mit Bildung zu tun, wenn sie diese Phase negativ erleben, nämlich Ängste haben, wenn die Eltern aus dem Haus gehen. Jetzt komme ich auf Stefanis Haltung zurück. Das ist sehr wesentlich, dass Eltern zum Beispiel, ich habe in Hamburg mal unter Supervision noch so eine, in einer Elternschule mit hospitieren dürfen. Die Eltern müssen natürlich auch parallel begleitet werden und auf diese Gefahrenlöcher hingewiesen werden. Und meines Erachtens müssten solche Dinge auch schon zumindest rudimentär in den höheren Klassen, in den Schulen, in Psychologie mitgebracht werden. Man ist ja nicht Vater oder Mutter, indem man entbunden hat und ein Kind im Arm hält. Und ich glaube, der Prozess des Elternwerdens ist ja auch so erfreulich, und ich habe ja nun 12 Enkelkinder und 2 Urenkelkinder, dass ich also auch allen gönnen würde, dass sie diese Phase sehr intensiv erleben. Aber dafür muss man eben neue Modelle entwickeln. Was können wir tun, dass Eltern so nah wie möglich bei den Kindern sind und trotzdem mitunter, ich denke jetzt gerade an alleinerziehende Mütter, ihren Aufgaben der kleinen Familie gegenüber gerecht werden. Und da, denke ich, haben wir mit Kiwi-Falter schon eine Flexibilität an den Tag gelegt. Aber bei mir geht mein Wunsch eben noch mehr in dem Fall jetzt an die Eltern, dass sie solche Modelle kennenlernen, um den Pluspunkt zu sehen.
Ja, das führt mich doch gleich zu dir, Stefanie. Stichwort Bindung, unter 3 Jahre selbst, bist ja selbst Mutter. Also mich würde mal interessieren, Stefanie, wie hast du es eigentlich für dich gelöst? Da gab es ja noch keinen Kiwi-Falter, ne? Über welche Hindernisse musstest du gehen? Und und vielleicht kannst du auch schon mal skizzieren, was wäre denn dann anders, wenn ich als Vater mein Kind oder auch mit meiner Partnerin zusammen, wir unser Kind bei Kiwi-Falter abgeben, oder wie läuft das überhaupt?
Genau, also zuerst zu deiner ersten Frage, Dirk. Wie war das bei mir? Also ich hatte einfach für mich das perfekte Setting, weil ich habe in Frankreich, wie gesagt, Vereinbarkeit als was Selbstverständliches kennengelernt. Wir sind dann, als unser Sohn 1,5 war, zurück nach Deutschland gekommen. Die Haltung habe ich mitgebracht und ich habe mir dann relativ schnell auch wieder Arbeit gesucht und habe immer irgendwie gearbeitet, am Anfang freiberuflich. Und dann habe ich irgendwann Katja kennengelernt. Die kam mit einer ähnlichen Idee und ähnlichen Erfahrungen aus Genf mit ihren Kindern zurück nach Deutschland. Wir haben uns kennengelernt, da waren unsere Kinder ungefähr, ich glaube, die Kleinen waren 7 und die anderen waren so 9. Und in der Zeit haben wir uns kennengelernt und hatten dann gemeinsam diese Idee, hey, es müsste doch in Deutschland irgendwie anders gehen und das muss man anders machen. Und dann, dann ist im Prinzip aus diesem ersten Nukleus eine Idee entstanden, die wir wirklich ernsthaft dann miteinander entwickelt haben. Also wir haben uns da einmal tief in die Augen geschaut, haben gesagt, wollen wir das wirklich machen? Und gesagt, ja, wir machen das, wir probieren es einfach aus. Und das hat natürlich, im Prinzip ist der Kiwi-Falter mit unseren Kindern mitgewachsen. Am Anfang haben wir uns irgendwie nur ab und zu mal getroffen, vielleicht 1-2 Mal in der Woche, einmal bei mir, einmal bei ihr. Und dann ist es immer ernster geworden, die Kinder sind immer mehr flügge geworden, haben uns immer weniger gebraucht, wir haben immer mehr Zeit gehabt für den Kiwi-Falter. irgendwann haben wir dann gesagt, wir machen es jetzt richtig ernsthaft. Dann haben wir die GmbH gegründet. Dann kam ihr ins Spiel mit damals noch dem Social Impact Lab. Für uns wart ihr nochmal so ein totaler Beflügler, weil ihr uns einfach auch nochmal so auf die richtigen Fragestellungen hingewiesen habt. Wir hatten eine Community bei euch vor Ort, die uns auch total inspiriert hat. Ja, und dann, das war im Prinzip unser Start für den Kiwi-Falter. Und jetzt die zweite Frage, Dirk, die du gestellt hast, wie würde das jetzt laufen? Wie läuft der Kiwi-Falter? Was ist der Kiwi-Falter? Also Kiwi-Falter ist ein Family-Hub. Wir vereinen unter einem Dach ganz viele Vereinbarkeitstools für den belasteten Alltag von jungen Familien. Im Kern von Kiwi-Falter ist ein Family-Coworking-Space mit flexibler Kinderbetreuung. Das heißt, wir sind der Ort, wo Eltern arbeiten und Kinder spielen. Und das Ganzheitliche an dem Konzept ist, dass wir eben nicht nur Family-Coworking-Space sind, sondern eben auch so überlegen, okay, was brauchen Eltern noch? Viele Kurse und Workshops für die kleinen Kinder. Also ne, wenn die, ich sag mal, bis die Kinder Hauptzielgruppe sind, Eltern mit Kindern bis vielleicht 5, 6 Jahren, also Vorschulkinder, da geht es ja erstmal darum, dass die überhaupt ganz viele Impulse bekommen, dass sie verschiedene Themen kennenlernen können, dass sie sich bewegen können, dass sie Musik machen können, dass sie malen können. Da müssen sich Kinder ja noch nicht auf ein Hobby fokussieren oder das geht ja vor allem darum, ums kindliche Ausprobieren, das möglichst niedrigschwellig und für die meist beide berufstätigen Eltern eben auch mit wenig Organisation und also organisatorischen Aufwand verbunden. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen alle diese Themen unter einem Dach kombinieren. Und mittlerweile gibt es eben noch einen dritten Punkt. Wir sind eine große Community jetzt geworden, mittlerweile von mittlerweile über 6.000 App-Usern. Also das heißt jetzt nicht 6.000 Familien, aber eben 6.000 App-Downloads, weil man alle Angebote von Kiwi-Falter über die Kiwi-Falter-App buchen kann. Und im Rahmen dieser Community gibt's halt ganz viele Family-Events wie Kindergeburtstage, Babyshower-Partys, aber auch mittlerweile Firmen-Events, weil wir mittlerweile auch immer attraktiver und spannender für Firmen sind.
Ja, Christiane, jetzt hat Steffi geschildert, wie sie das gemacht hat, ne, mit also wie sie aus Frankreich zurückgekommen ist und dann den Weg zu Kiwi-Falter gefunden hat. Dein Weg war ein bisschen anderer, ne? Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, du hast ja Sozialarbeit gelernt, ne? Und hast ja selber, ich glaube, 6 Kinder, ne? Und 2 adoptiert. Wie hast du das geschafft, eigentlich okay, das zu vereinen?
Na, ich hatte schon eine besondere Situation. Erstmal lebe ich auf dem Lande. Und das finde ich schon mal generell für Kinder mit Auslaufbedürfnis, mit Experimentieren und bin selbst ein großer Naturliebhaber. Also meine Kinder konnten ihre Radieschen selbst züchten. Dabei habe ich die Kinder von meinem Bruder also nie adoptiert, das muss ich auch sagen. Aber das ist eine andere Sache. Jedenfalls, es ist aber auch so, wo 4 Kinder sind, kommen auch immer andere Kinder dazu. Und das ist eben, dann war das dann auch schon leichter. Außerdem bin ich außer Sozialarbeiterin auch noch Meisterin der Hauswirtschaft. Ich hatte also Lehrlinge und ich denke, vieles fließte auch ineinander über, so wie Stefanie das auch sagte. Kinder wollen sich ja bei vielen, denken Sie jetzt an Weihnachtsplätzchen backen oder so, das passierte ja nebenbei oder eben schon zusammen. Die einen probieren, die anderen matschen. Also das ist ja eigentlich bei einer größeren Gruppe und da tun wir eben auch Einzelkinder oder sagen wir jetzt eben oder getrennte Kinder auch mitunter leid, dass sie gar nicht diese Gruppendynamik haben, die große Familien haben. Und auch da finde ich Kiwi-Falter eben sehr schön, dass sie eben dann andere Kinder erleben und mit denen auch Gemeinschaft eben erleben. Und dann war es natürlich für mich auch schon mal einfacher, das muss ich sagen, mit meinem Mann zu verreisen, weil ich auch meine Kinder im selben Rahmen beschützt wusste. Und das finde ich wieder zusätzlich ein Vorteil von Kiwi-Falter. Es ist eine Anlaufstelle und Sie müssen nicht für jedes Ballett und jeden Sport und jedes Malen woanders hingehen. Es ist, also ich habe damals, wie wir die Firma planten, aus der wir jetzt gerade wieder umgesiedelt sind, weil ja die Transformation nimmt so auch weiter ihren Lauf. Da wollte ich einen Firmenkindergarten machen. Da war keine Bedürftigkeit, weil bei uns eben in der Kleinstadt und rundherum war das noch alles sehr gut organisiert. Aber ich denke, wir haben jetzt eine so schnelllebige Zeit. Wir haben die Nachhaltigkeit, die Enkelfähigkeit als Aufgabe. Wir müssen ganzheitlicher denken. Und ich glaube, für die Kinder ist es wahnsinnig wichtig, dass sie Wurzeln haben. Und Wurzeln sehe ich eben mit der guten Bindung. Verbindung nach unten, sprich zu den Eltern, zu den Großeltern, Onkel, Tante, sonst was, oder eben Betreuungspersonen, die also als Bindungspersonen in Frage kommen. Das hat man in Holland gesehen. Man kann auch solche erfahrenen Mütter, Väter ausbilden, zusätzlich, wie wir es jetzt im Übrigen ja bei der Unterbesetzung als Quereinsteiger haben, endlich im Ministerium auch, dass manche Menschen kapiert, dass man diese erfahrene, lebenserfahrenen Menschen durchaus gut gebrauchen kann, denn zum Beispiel handwerkliche Fähigkeiten, ja, jeder Meister einer Lehrlingswerk- oder auszubildenden Werkstatt, der hat ja pädagogische Fähigkeiten. Die Industrie- und Handelskammer begleitet ja auch sowas. Und da müssen wir eigentlich wirklich neu denken und das wirklich wieder die Arbeit auch in der Beziehung menschlicher machen. Und ich finde auch, dass wir als Unternehmen, vor allen Dingen die ganz großen Unternehmen, jetzt will ich das nicht wegschieben, aber die ganz großen Unternehmen, wo eben Anreisewege weit sind und so, die haben auch wirklich für mich auch eine soziale Verpflichtung, Geld in sowas zu investieren. Denn ich muss sagen, wir können ja nicht alle wie Stefanie Katja vom Ehrenamt leben. Also ich weiß, dass alle die wir jetzt am Gespräch beteiligt sind, auch ein großes Stück Idealisten sind. Und wir sollten uns ja wirklich fragen, wie sieht die Betriebswirtschaft der Zukunft aus? Und da bin ich der Meinung, dass wir nicht vor Profit arbeiten sollten, sondern fragen, für was haben wir den Profit eigentlich und wo ist unser Impact in der Beziehung? Und da denke ich, da soll man da ruhig an das soziale Gewissen, und wir sagen in der Demokratie, es soll alles möglichst subsidiär sein, da meine ich, dann fangen wir doch mal unten an und machen mal die Verantwortlichen auch verantwortlich für solche Fragen. Und ich freue mich, dass...
Das ist ja eine Steilvorlage, Christiane.
Danke.
Da würde ich gerne mit euch gleich intensiv darüber diskutieren. Stefanie hatte allerdings, glaube ich, auch gerade noch einen Impuls.
Ja, genau. Also das, Christiane, was du jetzt gerade gesagt hast, das kann ich alles total unterschreiben. Also das ist auch so ein bisschen unser Credo, Katja und mein Credo. Wir sagen, eine gesunde Gesellschaft von morgen braucht heute glückliche Familien. Das ist einfach so essentiell wichtig, darauf zu achten in einer, ich sage jetzt mal, vor allem in so einem reichen Land wie Deutschland, dass es den Familien gut geht. Irgendwie haben wir aber das Gefühl, dass gerade so ein bisschen das Gegenteil der Fall ist. Es wird immer mehr an den Familien rumgeschnibbelt. Das Elterngeld wird zusammengestrichen. Die gesellschaftlichen Strukturen, die Familien ganz, ganz dringend brauchen, die sind immer problematischer. Also hier denke ich jetzt vor allem zum Beispiel an die Kita-Krise, aber auch an den Lehrermangel in den Schulen. Das heißt, die Eltern sind heute meistens beide berufstätig, und das ist keine Luxusentscheidung, sondern es ist eine Entscheidung, um das Familieneinkommen zu decken. Das darf man auch nicht vergessen. Und, und der andere Punkt ist eben, dass die Eltern eine extreme Belastung erfahren, weil eben die Strukturen gerade so ein bisschen bröckeln. Und ich möchte mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man gerade auf dem Weg zur Arbeit ist und man kriegt einen Telefonanruf von der Kita und das heißt, ja, bitte heute zu Hause bleiben, weil wir sind im Notstand, wir sind im Notprogramm und heute dürfen nur die Familien kommen, wo die Eltern, weiß ich nicht, Ärzte und sonst was sind, die systemrelevant sind. Das ist einfach der totale Stress. Und das erleben wir hier auch im Kiwi-Falter regelmäßig, dass bei uns Eltern anrufen, wenn die Kita mal wieder Rand- und Schließzeiten hat oder eben in der Notbetreuung ist, die dann hier anrufen und sagen, ich habe heute Morgen einen Termin, ein wichtiges Meeting, ich weiß nicht, wohin mit meinem Kind, kann ich bei euch vorbeikommen? So, natürlich werden bei uns jetzt auch nicht einfach, weiß ich nicht, halbjährige Kinder einfach mal so reingeworfen. Der Unterschied ist, dass die meisten Familien den Kiwi-Falter kennen. Sie kommen mit ihren Kindern zu unseren Tourenkursen, zu den Eltern-Kind-Kursen, und der Kiwi-Falter ist für die Familien quasi ein Wohlfühlort, ein Ort des Vertrauens, und dann funktioniert sowas. Dann kann man ein Kind auch kurzfristig hier bei uns vorbeibringen, wenn wir noch einen Platz in der Betreuungsplatz haben, weil wir so ein bisschen wie so ein Dorf für die Familien sind, ne? So ein Dorfplatz, so bin ich aufgewachsen. Wenn meine Mutter irgendwie einen Betreuungsnotstand hatte, dann hat die ihre Nachbarin angerufen oder ihre Freundin. Da waren irgendwie die Strukturen ja kleiner und überschaubarer. Und das ist heute einfach, das ist heute immer schwieriger für die Familie. Und deswegen glaube ich, das hast du ja gerade auch gesagt, Christiane, in einer Welt, die immer mehr von Komplexität, Unsicherheit, geprägt ist, digital geprägt ist, braucht es wieder vermehrt analoge Orte. Und gerade Familien brauchen analoge Orte der Begegnung, brauchen Orte des Vertrauens, brauchen einen Tribe. Und ja, mit Kiwifalter haben wir so einen Tribe abgezeichnet, würde ich mal sagen.
Das ist aber, Stefanie, wie gelingt es dir aber dann wirklich, Unternehmen für euer Konzept zu gewinnen? Also das muss es ja am Ende, weil wenn du dort nicht die Rückendeckung hast, ne, immer wieder die Anrufe kommen und es wird eng und so weiter, ne, dann bleibt es für die Eltern, du hast es ja eindrücklich beschrieben, hochkritisch. Und andererseits, wie kann Christiane oder unterstütze ich Christiane da, und Christiane, du kannst natürlich da selbst auch was zu sagen, mit ihrer Erfahrung, wie das gerade bei Unterberg gut funktioniert hat, hilft das, und wie muss man Unternehmen ansprechen, wie muss man sie überhaupt einbinden, wie passiert das bei euch?
Christiane, ich fange mal an, okay?
Ja, ich sag mal, wir haben ja wirklich das so beigehalten, dass die Personalabteilung, alle 3 Jahre müssen die ja neu auditiert werden. Das ist ja schon mal ein Anfang. Mit einer relativ breiten Basis über Lernorte und Gesundheit oder jetzt eben auch Senioren, die damit bedacht werden. Das ist ja, sag mal jetzt, die Overall-Abpackung. Ich glaube, das, was Kiwifalter eben speziell gut, was hat Stefanie sehr gut eben gesagt, ein Ort des Vertrauens. Und dieser Ort des Vertrauens ist eben weitergefasst, der eben sich wirklich auch da so darstellt, dass es eben sowohl kontinuierlich hilft, also wirklich Vertrauen aufgebaut werden, wie als es auch in spontanen Situationen einfach wie eine gute Nachbarschaft zur Verfügung steht. Und wir haben ja, das sehe ich auch, zum Beispiel bin ja in Dortmund groß geworden, es wird so ein bisschen diese Quartiersidee wieder aufgelebt, wo man sagt, wir treffen uns mal, was weiß ich, zum Singen in dem und dem Lokal oder wir machen ein Straßenfest und so. Und so sehe ich das eigentlich für Unternehmen, dass man schon einen anderen Zugang auch haben kann und sagen, ich hatte sehr früh schon gesagt, wenn jemand sich nicht wohlfühlt, das kann ja sein, er muss mal eine Pause machen, bis Aspirin wirkt, jetzt um mal Reklame auch für andere zu machen. Nein, oder Unterberg wäre ja da nicht so angebracht. Aber ich meine jetzt, also einer hat einfach eine gesundheitliche Situation, wo er sagt, ich brauche, oder er kommt gerade nach dem Schneegestöber an und braucht eine Pause. Und ich glaube, dieses 4.0 hat in der Beziehung schon einiges gebracht. Bei Kiwifalter habe ich, oder auch in New York bei meinem Enkel habe ich erlebt, wir brauchen aber auch Rückzugsorte. Und so heißt die Telefonzelle, in der ich vertrauliche Gespräche führen kann. Ich bin zum Beispiel geräuschempfindlich. Ich habe früher schon, wenn ich so einen Schreibtisch gegenüber habe und da haben wir diese Filzwände, also mein Schwarm ist das auch nicht, weil ich kann den anderen nicht mehr sehen. Auch in der Beziehung müssen wir dazulernen. Das kommt ja eher von den Großraumbüros. Wir können jetzt nicht mehr, oder sagen wir, es ist eben auch nicht mehr zeitgemäß, dadurch, dass wir das Jobsharing schon früh hatten oder eben auch jetzt Homeoffice. Wir müssen ja die sozialen Bewegungen der Menschen beobachten und darauf Antworten finden. Und ich finde, Kiwifalter hat jede Förderung da auch verdient, denn das ist ja wirklich erstmalig die echte Verbindung, dass wenn das Kind sich wehgetan hat beim Turnen nebenan, kann es zu Papa oder Mama laufen. Das haben wir nicht, wenn wir ein Kind in der Kita haben. Ich habe selbst ein halbes Jahr in einem Kindergarten, damals unter einer hervorragenden Nonne, das auch nicht jeder gleich bekam, muss man sagen. Aber die war hervorragend. Die hatte den Kindern Freiheit gelassen. Die hat sich aber auch rührend gekümmert. Die Gruppen waren natürlich auch mit einer anderen Dynamik gekümmert, wenn alle sich wehgetan haben. Aber die hatte die Kinder auch ruhig, wenn es ruhig sein musste. Du wolltest was sagen, Stefanie.
Genau, ich wollte nochmal auf die Frage vom Dirk eingehen, wie wir die Wirtschaft jetzt dazu bekommen.
Das ist auch dein Part.
Na, genau, wie bekommen wir Unternehmen dazu, familienfreundlicher zu werden? Wie schärfen wir den Blick der Unternehmen auf dieses wichtige Thema zukunftsweisende Vereinbarkeit? Das ist ehrlich gesagt gar nicht so leicht. Und da kann ich jetzt mal aus der, ich sage jetzt mal, Trickkiste von einem Start-up sprechen. Startups haben ja immer das Problem der Sichtbarkeit. Also Sichtbarkeit ist ein großes Thema. Wir verfügen nicht über die finanziellen Ressourcen, dass wir uns große Werbekampagnen leisten können. So, wir sind ein super kreatives Team. Wir haben ganz viel Womanpower, aber viele Leute haben noch gar nicht von uns gehört und wissen nicht, dass es den Kiwifalter gibt. So, wie bekommen wir jetzt dieses Thema in die Unternehmen? Das ist tatsächlich eine ganz schöne Goliath-Aufgabe. Wir haben unsere Erfahrung der letzten drei Jahre, jetzt seitdem das Family Coworking Space 2022 startete, ist tatsächlich, unsere besten BotschafterInnen sind die Eltern, weil Eltern den Bedarf haben, weil Eltern die in der Not sind, weil Eltern diesen Support brauchen. Unsere Eltern hier müssen wir nicht überzeugen. Ja, die Eltern, die hier im Coworking arbeiten, die sagen, Kiwifalter ist ein Lifesaver. Die verstehen das. Und unser Weg ist, dass wir den Eltern sagen, pass auf, wir können euer Unternehmen beraten. Wenn ihr das hinbekommt, dass ihr bei eurem People and Culture Manager oder bei eurer HR Managerin einen Termin verschafft, dann können wir das und euer Unternehmen in Vereinbarkeit beraten. Ihr könnt die Betreuungspakete, die ihr bei Kiwifalter kauft, könnt ihr euch von eurem Unternehmen, also von eurem Arbeitgebenden, zumindest zum Teil wieder also subventionieren lassen. Das kann man, das, also sowohl das Unternehmen als auch die Familien können Betreuungskosten steuerlich absetzen. Das sind alles Dinge, die den Unternehmen weitgehend noch nicht bekannt ist. Also Familienfreundlichkeit heißt halt für viele Unternehmen, naja, wir haben ein Eltern-Kind-Büro und größere Unternehmen haben schon mal eine Betriebskita, wobei man dazu sagen muss, dass Betriebskitas total rückläufig sind. Betriebskitas machen nur noch 3% des gesamten Kita-Marktes aus, weil das einfach für Unternehmen auch ein riesen dickes Brett ist. Das ist ja, was die Konzerne.
Und ja, unnötig.
Das macht Metro, das macht Henkel, die haben natürlich alle Betriebskitas. Aber das ein kleines und mittelständisches Unternehmen wird sich niemals eine Betriebskita leisten können. Und insofern sind eigentlich die Angebote von Kiwifalter oder sag mal von Einrichtungen wie Kiwifalter, wir sind ja nicht die einzigen, die im Rahmen von Coworking Betreuung anbieten. Da gibt es das Kowoki in Köln, es gibt das Juggle Hub in Berlin. Also da gibt es mehrere. Was uns einzigartig macht, ist tatsächlich dieses ganzheitliche Konzept, dieses Family Hub Konzept. Aber das kann man also an mehreren Orten mittlerweile einkaufen. Das heißt ja auch, dass ein Bedarf da ist. Und da muss man einfach über die Familien die Themen in die Unternehmen bringen. Das ist so der Weg, den wir gerade gehen.
Die Eltern sind die besten Botschafter dafür, weil sie es ja wirklich am besten glaubwürdig weitergeben können. Ich glaube, das wäre auch wirklich, Stefanie, die Idee, Elternabende zu machen und denen, was weiß ich, einen One-Pager geben oder was, dass sie damit dann auch wandern können.
Genau. Lass mich nochmal, bevor wir gleich auf das größere Thema, ne, du hattest schon mal anklingen lassen, Christiane, enkelfähiges Wirtschaften, da kommen wir gleich noch zu, das ist ja unser Leib- und Magenthema. Nochmal auf Kiwifalter, Geschäftsmodell. Du hast ja gerade ein bisschen beschrieben, Steffi, die Eltern sind bei dir, Frauen wie Männer. Und das sind ja dann, wenn sie bei euch arbeiten, dann digitale Jobs. Davon gibt es eine Menge, aber es gibt ja trotzdem auch noch ja Arbeitsverhältnisse, die dann doch letztendlich auch die Präsenz im Unternehmen bedingen. Wäre es nicht auch eine Idee zu sagen, ich gehe dahin, wo solche Arbeitsplätze bestehen? Meinetwegen, wir hatten ja unseren Brand and Growth Day bei Publicis. Die haben da ein großes Gebäude, wo viele hunderte Menschen arbeiten, nicht nur von Publicis, sondern auch anderen, dass man vielleicht so ein Kiwifalter-Dependance da einrichtet, wo schon viele Menschen arbeiten, die dann trotzdem noch pendeln können und sagen, ich kann da arbeiten bei Kiwifalter, ich kann aber auch eben 3 Etagen runtergehen und in ein Meeting reingehen und bin nachher wieder da, um einfach dahin zu gehen, wo der Bedarf ist. Ihr habt da schöne Räumlichkeiten in Kaiserswerth, das ist keine Frage, aber es ist trotzdem nicht zwingend da, wo die Leute arbeiten. Wenn wir mehr digitale Jobs auch haben, wir sehen das auch bei Antropia, es ist schon wichtig, dass man sich ab und an auch mal nochmal hier trifft.
Auf alle Fälle, also das ist gut, dass du das sagst. Das gibt ja so eine gewisse Historie, warum der Kiwifalter hier in Kalkum entstanden ist. Das würde jetzt auch zu weit führen, das zu erzählen. Ganz kurz, was jetzt wirklich eine ganz große Neuigkeit ist, die will ich jetzt auch nur mal ein bisschen anteasern, weil ich darf es noch nicht ganz verraten. Aber wir haben jetzt tatsächlich das erste Unternehmen im Kiwifalter, die im Rahmen von Coworking fest eine größere Fläche bei uns anmieten. Wir füllen hier in Kalkum mit unserem Konzept, das ist so ein bisschen den Krisen der Zeit geschuldet, diese 800 Quadratmeter, die uns zur Verfügung stehen, noch nicht hundertprozentig aus. Dann haben wir natürlich auch wieder schlau nachgedacht, was machen wir? Ja, wir haben ans Universum gesendet, wir brauchen bitte den perfekten Mitmieter. Und den haben wir jetzt geschenkt bekommen. Es ist im Prinzip ein Gründerduo wie Katja und ich, nur in männlich. Die sind in der IT-Branche unterwegs. Die haben sich die kommen jetzt aus der Innenstadt tatsächlich zu uns an die Stadtrandlage, weil sie auf unser Konzept aufmerksam geworden sind, weil sie für ihre Mitarbeitenden attraktiv sein wollen, weil sie sich als familienfreundliches Unternehmen positionieren wollen und weil sie im Fachkräftemangel, also weil sie glauben, dass sie mit diesem neuen Standort eine Lanze gegen den Fachkräftemangel haben. Und das ist für uns einfach eine super Story, weil uns das zeigt, dass wir mit dem Konzept auf alle Fälle auf dem richtigen Weg sind. Wir haben ja in unserer Subline Kiwifalter Work, Life, Kids. Das gehört für uns zusammen. Also Work, Life und Kids gehört für uns zusammen. Deswegen muss es auch viel mehr zusammenwachsen. Und jetzt zu deiner Idee, Oliver. Selbstverständlich werden wir jetzt im Rahmen der nächsten Finanzierungsrunde neue Standorte nicht wieder in, Angermund oder Lindorf aufbauen, also auf dem Land, sondern werden in die Innenstadt gehen, nach Düsseldorf in die Innenstadt. Es gibt viele Flächen, die viel Flächenleerstand, ob das jetzt Coworking Spaces sind oder Bürogebäude. Und es ist natürlich super spannend zu sagen, man geht einfach dahin, wie du sagst, Oliver, wo die Leute arbeiten. Nicht alle können remote arbeiten. Und kann so ein zweites Blueprint von Kiwifalter einfach auch mal in der Innenstadtlage antesten.
Ich finde das sogar so spannend, und das hatten wir letztens im kleinen Kreis, wir drei Damen, auch schon mal angesprochen. Ich glaube, es wäre ideal, wenn wir das von einer Hochschule, die entsprechende Fachkräfte hat, begleiten würden, sodass man verschiedene Modelle ableitet für kleine, mittelgroße Städte, für ländlichen Raum, denn wir haben ja nun Gott sei Dank in Nordrhein-Westfalen noch ländlichen Raum, und das wirklich so adjustiert, wie eben die Gegebenheiten. Mal die Innenstadt, weil da solche, ich kann, aber wenn ich denke, es sind auch viele Pfarrheime stehen leer am Lande oder ähnliche, sagen wir, Gemeinschaftsräume gibt es schon, wo man sich schon trifft, so dass man auch innerhalb der sozialen Verbände sowas eigentlich bekannt machen müsste, damit der ganze Rahmen sich wirklich wie ein Hefeteig so ein bisschen durchsetzt.
Ja, genau. Also man merkt auch, dass die Wahrnehmung für solche Projekte, das Interesse für solche Konzepte steigt. Also wir werden jetzt mittlerweile auch von Stadtentwicklern angesprochen als Best Practice, damit wir unser Kiwifalter-Konzept mal vorstellen in so einer Runde von Städteplanern, wenn es um Quartiersentwicklung geht. Wenn so große Dienstleister wie jetzt, wenn die großen Discounter irgendwo bauen wollen, dann ist es mit vielen Auflagen verbunden. Eine Auflage ist immer auch, dass im sozialen Bereich was getan wird. Und da sind wir, sage ich jetzt mal ganz frech, einfach sexier wie eine Kita, weil wir einfach ein ganzheitliches Konzept sind, weil wir ein innovatives Konzept sind, weil wir ganz nah an den Bedürfnissen der jungen berufstätigen Eltern dran sind.
Jetzt würde ich gerne mal, Christiane, wenn ihr erlaubt, würde ich gerne mal von den Kindern zu den Enkelkindern kommen. Also du hattest das Stichwort vorhin auch geliefert, enkelfähiges Unternehmertum, enkelfähiges Wirtschaften. Und ich gehe mal aufs Glatteis, ihr müsst mich dafür schelten, ne, und auch dagegen halten, wenn ich jetzt meine Hypothese formuliere. Vielleicht gilt sie heute nicht mehr so und ihr habt es anders erlebt. Aber Frauen und Erziehung ist eben in der Vergangenheit oft lag es sehr nah beieinander, und Frauen übernehmen möglicherweise mehr Verantwortung über Care-Arbeit, auch über die zukünftige Entwicklung ihrer Kinder und darüber hinaus. Und würde die Hypothese zutreffen, und jetzt nicht mehr von Frauen sprechen, sondern von UnternehmerInnen sprechen,
Gibt es da einen Zusammenhang? Seht ihr da einen Zusammenhang, wenn ihr das für euch mal übersetzen würdet? Ich meine, ist ja kein Zufall, Stefanie, dass du vielleicht ein Sozialunternehmen gegründet hast. Christiane, dass du dich sehr dafür einsetzt, dass die Vereinbarkeit schon sehr früh bei Underberg umgesetzt wurde und fast modellhaft ist und war. Also gibt es da einen Zusammenhang? Führen Frauen in dieser Hinsicht anders, enkelfähiger als vielleicht Männer? Was bedeutet
also
das?
Also ich gebe das zu, dass ich durch unsere Forschungsprojekte in Österreich, die aber auf Primaten und Tiere bezogen waren, natürlich mir auch sehr viele in der Natur lebende Mütterverbände angeguckt. Und da ist es sehr unterschiedlich, wie man weiß, in der Biologie. Mal kümmern sich die Väter, mal kümmern sich die Mütter. Ich glaube, in unserer Menschheitsgeschichte ist es nun mal so, die Mütter saßen in der Höhle und kümmerten sich um Oma und Säugling und die Männer gingen auf die Jagd, damit die anderen was zu essen hatten. Also ich verkürze das jetzt bewusst mal als Story. Aber ich glaube, dass wir von Haus aus mehr den sozialen Blick einfach haben, weil nun mal die Biologie es vorgesehen haben, dass die Kinder von uns gestillt werden. Und wir sind ja beileibe nicht selbstständig. Wir müssen gefüttert werden. Wir, nicht die ersten, das erste Jahr, wir sind ja Nesthocker. Und es war ja auch früher die Arbeitsteiligkeit einfach vorhanden. Das Handwerk wurde oder die Jagd oder was der Kuckuck, die Landwirtschaft wurde von den Männern ausgeübt, auch wegen der körperlichen Arbeit. Man muss ja auch sagen, das sind ja auch entwicklungsgeschichtliche Schwerpunkte, wobei ich dann immer eher, wenn ich ans Mittelalter denke, die Frauen bedauert habe, die schon dann, was weiß ich, zu viel oder heute in Afrika das Wasser zu weit tragen müssen. Also ich glaube, auch da gilt es genau hinzugucken. Aber im Grundsatz bin ich nicht der Meinung, dass nur Frauen das machen können, sondern ich glaube auch gerade bei Care-Arbeit, wir brauchen beide Komponenten. Wir können auch da nicht einäugig sein. Die Resilienz, die ja jetzt also für mich dieselbe ist wie die Belastbarkeit, die hat doch extrem nachgelassen. Und das ist eigentlich unverständlich, denn wenn ich in unsere Breiten gerade gucke, uns ist es noch nie so gut gegangen. Und die Belastbarkeit, die hat ständig abgenommen. Und da stimmt ja dann etwas nicht. Also mein Credo ist eigentlich, die besten Teams sind gemischte Teams. Das wird sich nicht überall realisiert werden. Aber es gibt zum Beispiel, ich habe einen Enkel, der war für ein Jahr, ist der nach London gegangen, hat einen dreijährigen kleinen Knopf verwahrt. Dieser selbe Knabe ist 1,90. Also es ist nicht so einer, der aber auch Hockey spielt. Also der ist nicht also nun nur so oder so oder so. Und ich denke da, was Stefanie zu Anfang sagte, es kommt auch unser Menschenbild sehr zum Tragen. Und ich glaube, wenn wir da, das geht natürlich schon sehr viel auch ins Philosophe, aber die Grundwerte, dass wir belastbare junge Menschen erziehen wollen, die Grundwerte ändern sich ja nicht. Das heißt, die mögliche Präsenz für Eltern, und das ist wieder ein Vorteil von Homeoffice, das erleben ja auch viele. Ich kann nebenbei Nudelwasser aufsetzen und trotzdem mehr Notizen machen. Also, aber auch da gilt wieder Maß und Mitte neu zu justieren. Und diese Dinge, da finde ich es einfach toll, wenn Neues entsteht und man es eben auch, wenn wir die Chance haben, wissenschaftlich begleitet, um auch nicht unnötige Fehler zu machen. Aber die Belastbarkeit, die Wurzeln müssen her und dann geht's weiter. Stefanie, du.
Genau, also das sehe ich genauso wie du, Christiane. Ich glaube, das Wichtige ist, es braucht für Kinder einfach klare Ansprechpartner. Ob das jetzt die Mama ist oder der Papa, das ist eigentlich völlig egal. Oder die Oma oder der Opa oder Tante und Onkel. Es muss irgendwie so ein Tribe sein. Wir haben im Kiwi-Falter auch viele gleichgeschlechtliche Elternpaare. Also ich glaube wirklich, die Zukunft ist divers. Und was für Kinder wichtig ist, ist, dass sie wissen, wo sie hingehören und dass sie wissen, wo sind vertrauensvolle Orte, wo sind vertrauensvolle Menschen. Und das, was uns deutsche Frauen vielleicht so ein bisschen noch triggert, ist so dieses Gefühl, wir müssen alles selber machen, ne? Also so dieses, daher kommt vielleicht auch diese Wahrnehmung von der Rabenmutter oder eben von der vom Heimchen am Herd. Also ich denke, das Wichtige ist, dass man eine Gemeinschaft hat und dass Kinder vertrauensvolle Orte haben, dass sie in vertrauensvoller Atmosphäre aufwachsen. Und ob das jetzt der Papa ist oder die Mama, das ist wirklich, glaube ich, ist egal.
Ich würde da gerne nochmal einsteigen. Und zwar, daran anknüpfen, Christiane, was du auch noch mal sagtest, auch mal mit Blick auf die Biologie. Es gibt in der evolutionären Anthropologie zurzeit die Auffassung, dass die Entwicklung des Menschen im Unterschied zu anderen Primaten deswegen so anders verlaufen ist, dass der Mensch ein größeres Gehirn entwickelt hat als die anderen. Woher kam das? Ganz kurz, es hat damit zu tun, dass ein großes Gehirn einen hohen Energiebedarf hat. Und dieser hohe Energiebedarf darf nicht durch andere Arbeiten in Anspruch genommen werden. Und als bei den Primaten sind es tatsächlich die Primatinnen, die relativ alleine ihren Nachwuchs aufziehen und sind dadurch wird zu viel Energie verbraucht und die Gehirne bleiben durchschnittlich kleiner als die der Menschen. Die Menschen haben es anders gemacht. Die Menschen sind hin und haben die Aufzucht des Nachwuchs gemeinschaftlich gelöst. Und das finde ich jetzt hochspannend. Damit war viel mehr Energie frei, damit die Gehirne entsprechend groß werden konnten. Und es führte dann dazu, dass eine kulturelle Entwicklung möglich war, dadurch, dass viele neue Innovationen, und zwar soziale Innovationen, sich entwickeln konnte. Und das ist so ein bisschen auch mein Gedanke, dass wenn man die Erziehungsarbeit und gemeinschaftlich löst, also natürlich in der Familie zwischen Mann und Frau, aber auch Unternehmen und andere gesellschaftliche Kräfte müssten gemeinsam mit daran wirken, dann würden wir auch kulturell uns entsprechend weiter verändern und das könnte natürlich für unsere gesellschaftliche Entwicklung einen entscheidenden Sprung geben und deswegen ein anderes Bild, ne, einen anderen Blick auf dieses Thema.
Also ich kann großen Teilen folgen, Dirk. Meine Bedenken liegen auf einer anderen Seite. Wir haben in dem Umfeld genau eigentlich die gegenteilige Entwicklung. Die jungen Menschen werden dermaßen zerstreut durch die sozialen Medien. Die werden sehr dermaßen durch diese zum Teil Spaßgesellschaft abgelenkt, dass die Prioritäten einfach dadurch ins Rutschen kommen. Und ich glaube, wir haben eigentlich müssen noch ein bisschen früher ansetzen, um diese jungen Menschen zu begleiten, wirklich zu begleiten in ihrem täglichen Leben, in ihrer Entwicklung, dann in der späteren Phase eben, dass wir nicht nur immer konsumieren, sondern auch sagen, warum tun wir was oder wie können wir die Kreativität fördern? Wir haben ja viel zu viel, also ich war gestern wieder auch eingeladen, wir unterschätzen eigentlich, welche Potenziale wir eigentlich noch unentdeckt lassen, indem wir immer nur das Intellektuelle fördern, also dieses Lernen, Lernen, Lernen. Ich glaube, es geht da viel auch verloren, was früher den ganzheitlichen Blick erlaubte. Das heißt, die Instinkte, also die Sinne, wirklich das Riechen, Schmecken, Dings, das hat sich auch wieder so spezialisiert. Also ich sag mal, ich war jetzt gerade letztens beim Brotsommelier. Okay, das ist ja dann auch sehr schön. Aber im Grunde sollten Kinder wirklich wissen, wie riecht ein Hefeteig und wie riecht ein Mürbeteig. Also ich mache das mal ganz banal. Und ich glaube, wir haben uns in vielem so fragmentiert und dieses ganzheitliche Erleben entsteht ja auch nur, wenn ich das mit jemand teile, der da auch den ganzheitlichen Blick hat. Also das eine geht nicht ohne das andere. Und die Hirnforschung ist ja auch in vielem weiter, denn die emotionale Intelligenz, die ist auch noch nicht so lange, dass man die festgestellt hat. Früher wurde der IQ nur als IQ gemessen. Und da bin ich eigentlich wieder dann hoffnungsvoll, dass es Menschen gibt, die da auch hingucken und sagen, auch da müssen wir bei der Grundlagenforschung nicht alles dem Staat überlassen, sondern müssen eben eigene Erfahrungen machen und zum Beispiel das Monetäre wieder mit Geist verbinden. Wofür geben wir eigentlich Geld aus oder wofür gewinnen, machen wir Gewinne? Und da gibt es eine Meldung vom lieben Oliver, der darauf anspricht. Oliver.
Genau. Christiane, vielen Dank. Nee, du gehst schon genau in die richtige Richtung, in die ich eigentlich auch wollte. Du hast das Thema Vereinbarkeit, ne? Wir reden viel über Vereinbarkeit, da geht es von Arbeit und Familie. Vielleicht aber auch, das ist ja unser Thema, Vereinbarkeit von Ökonomie, Ökologie und Sozialem. Ne? So, und da waren wir ja eben auch schon, dass Das hast du ja auch betont und das stimmt ja auch, Christiane, egal was man eigentlich sagt, die Mutter ist regelmäßig, hat eine engere Bindung in der ganz frühen Phase von Kindern als der Vater. Insofern würde man mutmaßen, und ich glaube, dass das auch so ist, also ich bewege mich jetzt echt hier aufs Glatteis, aber ich sage es trotzdem, mein Gefühl ist, dass Frauen im Durchschnitt sozialer agieren als Männer. Ja, das sage ich jetzt einfach mal, das ist so meine persönliche Mutmaßung. Wo, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen eigentlich eine bessere Vereinbarkeit von Ökonomie, Ökologie und Sozialem, wären aus diesem, also aus dieser Thematik heraus meines Erachtens auch Frauen an vielen Stellen die besseren Führungspersönlichkeiten, weil sie das eben gesamtheitlicher und sozialer denken. Ist das jetzt nur eine These? Ich gucke gerade auch in deine Richtung, Christiane. Oder hört sich das nur gut an und ist das dann doch schwieriger umzusetzen?
Nein, ich bin bei dir. Und zwar merke ich auch sehr persönlich, wenn gerade die People Culture Manager, wie ihr das heute nennt, danke Stefanie, ich lerne bei dir wieder die neuen Ausdrücke, also die Personalchefs, da müssen sie mal gucken. Ich glaube, ich habe neulich versucht zu definieren, im Grunde müsste man diese Menschen, die sind für mich für das Klima verantwortlich. Das Klima kann ich ja nicht greifen. Und wenn ich auf so einem Posten einen Personalchef habe, der hauptsächlich Paragraphen und Arbeitsrecht und sowas im Kopf habe, dann habe ich ein Problem. Denn eigentlich brauche ich Frühwarnsysteme. Ich brauche Frühwarnsysteme, um zu sagen, in dem Team knatscht es. Ich brauche Frühwarnsysteme und sagen, also in der Abteilung, da sind zu viele Kranke, da irgendwas stimmt da nicht. Ich brauche, also für mich ist der Begriff, ich brauche das eigentlich im Politischen, dass ich sage, oh, da muss ich ja eigentlich hingucken, da wird jetzt ein Gesetz verabschiedet, das geht ja gegen Familien, nehmen wir mal da ruhig. Ich brauche es im Wirtschaftlichen, der Profit, der wird nur für irgendwas ausgegeben, was nur sachbezogen ist und nicht mehr in sozialer Verantwortung. Oder ich sage gesundheitlich, nee, also dieses Berufsprofil, das geht zu sehr in die gesundheitliche, in den eigentlich, ja, wo wir die Menschen falsch einsetzen und ihnen sie schädigen. Und ich glaube, dieses ganzheitliche Denken, ich glaube schon, dass das bei Frauen proportional mehr ausgebildet ist. Doch, das habe ich auch so erfahren. Und ich muss auch sagen, wenn ich die Themen irgendwo anstoße, oder ich habe auch, muss auch selbst sagen, ich habe eine Professorin, Freundin geholt, die Stefanie auch kennt, wie ich meine Tochter, die ja eher für andere Aufgaben im Unternehmen zuständig, wie ich die Kultur wieder abgedatet habe, bevor ich jetzt von Bord gehe. Es bespricht sich leichter. Es gibt natürlich immer auch Menschen, die das Gespür dafür haben, aber da ist schon eine besondere Sensibilität für notwendig. Und die haben nicht alle Männer. Ja, Steffi, was sagst du?
Ja, vielleicht einmal ganz kurz, wenn ich da zwischengrätschen darf, Stefanie. Jetzt schauen wir mal auf die aktuelle Situation, ne, wie sie sich darstellt. Du, Christiane, wir kennen uns ja aus einem anderen Kontext. Zusammen haben wir den Enkelfähig e.V. gegründet. Eine sogenannte Peergroup-Plattform für die Nachhaltigkeitstransformation, insbesondere von Familienunternehmen. Das alles haben wir noch gemacht. Das ist jetzt, glaube ich, anderthalb Jahre her. Da hatten wir noch den restlichen Rückenwind der ganzen Nachhaltigkeitsbewegung und so weiter. Nun hat sich aber in den letzten Monaten oder schon seit etwas mehr als einem Jahr oder noch länger abgezeichnet, es wird immer rauer hier, ne? In der Wirtschaft und in der Gesellschaft, die Kriege, Ukraine-Krieg, Nahostkrieg, vorher war noch Corona, eigentlich ging es wahrscheinlich schon mit Corona los. So, also das Umfeld hat sich geändert. Die Freundlichkeit, mit der wir damals auf Fridays for Future reagiert hatten, das hat sich auch umgekehrt. Unsere Kinder, ne, die als MahnerInnen aufgestanden waren, werden heute als KlimakleberInnen verunglimpft. Also, es ist deutlich schwieriger geworden. Was bezweckst du mit deinem Engagement, Christiane, in dem Verein Enkelfähig e.V.? Welche Möglichkeiten hat die Wirtschaft, haben Unternehmen vielleicht gegen diesen Trend jetzt vorzugehen? Oder ist es eigentlich auch schon hoffnungslos? Sind die Unternehmen jetzt in einer Situation, wo sie im Kerngeschäft nur noch auf Profitabilität schauen und die ursprünglichen Nachhaltigkeitsthemen zurückgedrängt werden? Wie siehst du das?
Na, im Gegenteil. Also ich meine Wahrnehmung ist auch nicht ganz so krass, Gott sei Dank, wie deine, Dirk. Die Nachhaltigkeit, habe ich das Gefühl, tropft immer mehr in die Köpfe von vielen Menschen. Denn wenn ich als Konsument in Geschäfte gehe und mir wirklich Produkte angucke, nicht unser Cup of Tea, aber wer alle klimaneutral, wer sorgt, dass bessere Verpackungen sind, wer das Recycling fördert. Es kommt zur Zeit, wer bei den Finanzen, machen wir mal jetzt auch Finanzen, wer die Fair World da unterstützen will. Ich war bei einer Bank, die ja einen Nachhaltigkeitskreis gegründet hat, im Übrigen mit Christine von Weizsäcker, die ja nun auch ein älteres Semester ist, wir kennen uns. Nein, ich glaube, es verteilt sich nur ungleichmäßig, da bin ich bei dir. Auf der anderen Seite sehen wir gerade auch durch Corona und so, dass wir natürlich andere Felder observieren müssen, zum Beispiel die Medizin, und mit voller Spannung beobachte ich zum Beispiel, was wird bei Bayer passieren. Werden da die Werte der Nachhaltigkeit dominieren oder wird der Profit da dominieren? Das werden schon entscheidende Fragen. Die sind natürlich auf einer Metaebene politisch angesetzt. Wenn ich denke, da ist ja nun mal auf der Ebene sehr viel Unruhe. Ich glaube aber, dass die Menschen ein Gespür dafür haben, dass die Nachhaltigkeit wirklich Teil der Lösung ist. Und diese Nachhaltigkeit, das ist ja genau das, was die Menschen zum Teil empfunden haben, dass es so zerrissen werden, dass sie als Eltern zerrissen werden, dass sie in ihren Berufen, es wird immer kleinteiliger. Also ich denke auch, dass Handwerk wird in der Beziehung ein Revival erleben. Denn warum fragen junge Leute nach Purpose oder nach dem Sinn? Ich glaube, wir dürfen das wirklich nur positiv sehen, dass wir sagen, wir wollen den Sinn des Lebens mit euch gestalten und auch entwickeln. Und sie sollen ja ihr Leben selbst in die Hände nehmen. Und das heißt, sie müssen ihren Geist und ihren Verstand wieder als Quelle für Freude und auch Gefühl. Gefühl ist ja auch so viel negiert worden, unterdrückt werden. Wir haben so viel Psychiater wie nie zuvor. Entschuldigung, wenn ich lache, aber das ist doch schrecklich. Und es gibt eine Frage der jungen Leute, und das erlebe ich doch: Womit kann ich mit meinen Talenten der Welt am besten dienen? Und das Dienen ist natürlich was, was sich erstmal nicht so schick anhört. Aber wenn ich gedient habe, habe ich eine andere Zufriedenheit, wie wenn ich nur einen Job absolviere. Und ich glaube, da kommen doch viele Leute hin. Und junge Leute nehmen gerne was in die Hand und wollen nicht nur konsumieren. Natürlich wird es immer die anderen auch geben. Aber ich glaube, ich setze da eine Menge Hoffnung in die Prozesse, die jetzt angestoßen sind, dass die sich weiter in die Richtung, denn wir haben immer solche Krisen eigentlich, wie wir sie ja auf vielen Branchen, da ist ja was verpasst worden. Ich will jetzt keinen Schuldigen ansprechen, aber ich habe natürlich als Frau der Wirtschaft auch Leute, wo ich sage, die haben auch zum Teil den Zug verpasst. Da sind ja auch Sachen entstanden, die sind ungesund. Und wir müssen wieder in ein gesundes Gleichgewicht, in eine gewisse, ich gehe sogar weiter, Harmonie wieder zurückkommen. Der Mensch ist nicht harmonisch gefordert. Und das sehe ich zum Beispiel, wenn ich ein ganzheitliches Konzept habe, egal ob in der Wirtschaft oder in der Kita, wenn ich ganzheitlich gefordert bin, ich weniger anfällig für Krankheiten.
Genau, du beschreibst einen schönen Blick, Christiane, den typischerweise eben auch mittelständische UnternehmenslenkerInnen haben. Ne? Sie sagen, okay, das muss ganzheitlich gedacht werden. Ich denke länger als mein Arbeitsvertrag, der ja in der Regel in Spitzenfunktionen sind die Arbeitsverträge ja zeitlich begrenzt, 3 Jahre, 5 Jahre, und viel länger denkt man vielleicht auch nicht als Angestellter. Das tust du, das hat dein Mann, aber auch viele andere, die mittelständisch unterwegs sind, denken natürlich in viel längeren Zeiträumen. Und jetzt wollte ich nochmal die Brücke, die denken enkelfähig, die denken nicht nur an ihre Kinder, sondern noch eine Generation weiter oder noch weiter. So, jetzt wollte ich nochmal die Brücke schlagen, weil uns das als neuer Impact-Fonds mit Antropia Ventures natürlich interessiert. Und was wir angehen wollen, wir wollen also nicht nur innovative junge Unternehmen fördern mit dem, was sie tun, sondern wir wollen auch am Kapitalmarkt innovativ sein und sagen, wir wollen als Fonds, also als Erstfinanzierer, neuen Mittelstand finanzieren. Und das ist ja typischerweise, und du hast eben eine Finanzierungsrunde angesprochen, Steffi, ne? Ihr braucht die nächste Finanzierungsrunde, das Geld muss ja irgendwo herkommen. Und das kommt ja in der Regel nicht von der Bank. Das ist ja viel zu gefährlich so früh, ne? So, da geht ja keine Bank rein. Also holst du dir das Geld von irgendwelchen RisikokapitalgeberInnen, ja? So, die typischerweise, wenn es die normalen RisikokapitalgeberInnen sind, eine begrenzte Anlagedauer nur haben. Ja, wenn es ein Fonds ist, dann hat er eine begrenzte Laufzeit und dann muss er innerhalb von 7 Jahren das Geld auch zurückhaben. Wie sieht das jetzt bei euch aus? Jetzt sammelt ihr Geld ein von Menschen, die vielleicht in 5, 6, 7 Jahren sagen, gut, dann würde ich aber gerne die Anteile auch wieder verkaufen. So, und wie passt das eigentlich zusammen mit dem, was du als Unternehmerin eigentlich vor Augen hast? Ne? Du hast vielleicht jetzt nicht vor Augen, du willst ein Familienunternehmen aufbauen, vielleicht doch, keine Ahnung, ne? Müssen wir vielleicht nächstes Mal drüber sprechen, weil wir jetzt langsam Richtung Ende gehen. Aber wie passt eigentlich aus deiner Sicht das, was Geldgeber intendieren, nämlich möglichst schnell sich wieder dann von dem Anteil zu trennen, zu dem, was man eigentlich als Unternehmerin vor Augen hat, nämlich ein langfristig überlebensfähiges und ja, vielleicht auch in den gleichen Händen befindliches Unternehmen aufzubauen. Das habe ich lange ausgeholt, aber ich hoffe, ich habe trotzdem die Kurve gekriegt.
Genau, also Finanzierung ist für Startups immer eine sehr, sehr große Herausforderung. Das müssen wir, glaube ich, da müssen wir nicht tiefer drauf eingehen. KiwiFalter hat eigentlich da auch eine ganz spannende Geschichte, weil wir eigentlich ganz gut in einem gemeinnützigen Bereich aufgehängt werden. Ich kann mich noch an die Kontroversen erinnern, die wir mit euch zusammen geführt haben, als wir so ein bisschen angefeindet wurden, oder nicht angefeindet, aber wir wurden schon so ein bisschen kritisch beäugt, weil wir als GmbH gegründet haben und nicht als GmbH. Das, obwohl also eine gemeinnützige Gründung zu unserem Thema Bildung oder Familienbildung super gepasst hätte, das hat die Historie des Standorts so ein bisschen, das war der Historie des Standorts geschuldet, deswegen da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, das ist eine abendfüllende Geschichte. Aber gut, wir sind eine GmbH und wir haben in der, wir haben zu Beginn, also wir haben eine Anschubfinanzierung bekommen von der Stadt Düsseldorf. Die hat uns gut durch die, oder sage ich mal einigermaßen gut durch die harten Corona-Jahre getragen, wo wir fast 1,5 Jahre im kompletten Lockdown waren. Aber dann ist die Förderung der Stadt Düsseldorf ist jetzt weggefallen vor 1,5 Jahren. Und seitdem ist es für uns schon eine sehr herausfordernde Situation. Aber in der Krise merkt man dann auch immer, was man für, UnterstützerInnen hat. Man lernt in Krisen, dass man den Mund aufmacht, dass man sich fokussiert, dass man klar wird in der Kommunikation. Das war auch so die Zeit, wo Christiane Underberg in unser KiwiFalter-Leben getreten ist und mit ihr eine große Unterstützerin und Mentorin, Türöffnerin. Das ist ein ganz wichtiges Thema für ein Startup, dass man Türöffner hat, ob das jetzt zu neuem Kapital angeht oder eben auch zu Menschen, die einen inhaltlich beim Thema weiterbringen. Wir haben jetzt zurzeit einige Wandeldarlehen ausgegeben, was unsere Liquidität gesichert hat, und sind jetzt bei der nächsten Finanzierungsrunde im Gespräch mit Family Offices. Da sprechen wir vor allem, ich sage jetzt mal, die New Gen der Family Offices an. Da ist gerade auch so ein bisschen ein Generationswechsel in vielen Family Offices. Und da sind wir einfach hoffnungsvoll, dass dieses Thema Vereinbarkeit gerade bei den, ich sage jetzt mal, 35-jährigen Erben und Erbinnen, also denen muss man das eigentlich auch nicht erklären, warum das Thema wichtig ist, gerade in Zeiten von Fachkräftemangel. Aber es ist schon wahrnehmbar, dass auf dem Finanzmarkt, auch jetzt in der Social Impact Szene, auch da natürlich schneller Startups an Kapital kommen, die im medizinischen Bereich, im technischen Bereich und so weiter agieren. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage, die wir gesellschaftlich, zu der wir uns Gedanken machen müssen, weil es gibt einfach Themen, die kann man nicht wie Profit Center führen. Das ist für mich das große Thema Gesundheit, das ist für mich auch das Thema Bildung, das ist das Thema Wohnen. Das ist eigentlich alles Daseinsvorsorge. Und Kiwifalter wird mit Sicherheit nicht das nächste Unicorn werden, ja. Aber wir sind das Zebra, wir sind vielleicht das nächste Zebra. Das heißt, wir glauben ganz fest daran, dass es möglich ist, als Katja und ich sind beides Betriebswirtinnen, dass man auch so eine Idee, so ein Konzept, so ein soziales Konzept durchaus profitabel führen kann. Also mit einer schwarzen Null, aber trotzdem mit der weißen Weste, sprich einen gesellschaftlichen Nutzen erzeugen kann.
Darf ich da mal eben, hatte ich mir rausgelegt, die Universität Witten-Herdecke hat vor ein paar Jahren, also 2019, zum Beispiel eine Bekannte von einer Freundin von mir, von Christine Blecks vorgestellt, als vielfach ausgezeichnete Gründerin vom Tausche Bildung für Wohnen. Das ist, und sie sagt eben, Sozialunternehmertum ist Unternehmertum für Fortgeschrittene. Ich glaube, solche Menschen, die so kreative Ideen haben, das muss wie eine Infektion werden. Es muss sich einfach weiterentwickeln. Und ich würde den Zuhörern oder auch euch allen empfehlen, ich kenne die Universität Witten-Herdecke ziemlich seit von Anfang an, die ja wirklich die Nachhaltigkeit sich sehr hoch, sie hat auch gerade für den Mittelstand eine neue Nachhaltigkeit gemacht, dass ihr mal guckt, ob man mit denen mal einen Workshop macht und mal Ideen austauscht, wie man eine Multiplikation dieser Ideen, oder vielleicht sind die auch die richtige Hochschule, Stefanie, die unser Projekt Kiwifalter begleiten könnte. Denn da gibt es schon von Anfang an, also auch Psychologen, was ja selten ist für viele Projekte. Und ich denke, dieses Sozialunternehmertum, ich hatte das vor 20 Jahren eben auch mit Haniel schon mal in Duisburg, man muss sich dann auch das vermeiden, dass man die Start-ups sucht, die Quick-Wins machen wollen, sondern die eben auch im Family Office dafür eine Starthilfe bei einer jungen Pflanze geben, wo die aber durchaus Interesse haben, dass die Pflanze weiter wächst, ohne ihre Hilfe, die eben wirklich nur den Anfang begleiten wollen, aber eben langfristig denken, also im Sinne der Enkelfähigkeit.
Genau, also nochmal, eine gesunde Gesellschaft von morgen braucht heute glückliche Familien. Und das müssen auch Unternehmen erkennen. Also Dirk, du hast es anfangs gesagt, wir können nicht auf 50% der Bevölkerung verzichten als Arbeitskraft. Das kann sich unsere Volkswirtschaft einfach gar nicht leisten. Also müssen wir schauen, dass wir diese vielen gut ausgebildeten Frauen wieder zurück in die Berufstätigkeit bringen, die aktuell in Care-Arbeit festhängen. Und Care-Arbeit ist übrigens nicht nur die Betreuung von kleinen Kindern. Care-Arbeit bedeutet auch die Betreuung von unseren Erwachsenen oder jetzt langsam alt werdenden Eltern. Also das heißt, im Grunde genommen muss man Vereinbarkeit viel, viel weiter aufmachen. Das nennt sich in England, gibt es den schönen Begriff Family Life Cycle Support. Das fängt wirklich damit an, dass junge Paare ein Kind, also in die Familienplanung gehen, möglicherweise mehrere Versuche haben, Fehlversuche, das ist sehr belastend. Dann geht es weiter, wenn die Eltern ein Baby bekommen haben und der Wiedereinstieg ist wieder eine ganz gefährliche Phase für das Leben, für das berufliche Dasein einer Frau, meistens sind es die Frauen. Dann kommt der nächste kritische Moment, wenn die Kinder in einer höheren Schule sind und eben oder in die höhere Schule gehen sollen, da gehen Frauen auch wieder zurück in die Teilzeitfalle, bis dahin gehen, wenn unsere Eltern pflegebedürftig sind. Also man muss das Thema ganz, ganz weit aufmachen und das ist ein Thema genauso wie Nachhaltigkeit. Das steht mit Sicherheit nicht ganz oben auf der To-Do-Liste der Unternehmen, aber je mehr Dampf in den Kessel kommt, desto wichtiger wird das werden, desto schmerzhafter wird es werden und ich glaube einfach daran, dass wir schon ganz kurz vor der, Das wird kommen. Die Frage ist, wie lange es noch dauert.
Ja, das ist, wie sagt man, also für uns wie Wasser auf unsere Mühlen, dieser Aufruf, ne, dass es eine gemeinschaftliche Anstrengung bedarf. Wir brauchen solche Orte. Du hast die Universität Wittenherdecke genannt, Christiane. Du hast übrigens auch ein anderes Startup der Impact Factory genannt, nämlich Tausche Bildung für Wohnen. Christine Bleek, die auch bei uns durch den Inkubator gegangen ist. Wir sind gerade dabei, uns aus dieser Startup-Szene herauszulösen, ne? Und das Thema gemeinwohlorientiertes Unternehmertum oder wir sprechen ja vom enkelfähigen Unternehmertum, Christiane, in den Mainstream der deutschen Wirtschaft zu bringen. Unlängst haben wir dazu 43 neue Partnerschaftserklärungen von großen Multiplikatoren-Netzwerken aus ganz Deutschland eingeworben. Da sind Unternehmen dabei, also Verbände wie der Bundesverband für nachhaltige Wirtschaft oder Baum, der Umweltarm.
Frau Zwick, meine Freundin.
Ja, ja. Genau.
Yvonne.
Und wir wollen das jetzt wirklich auch in die etablierte Wirtschaft bringen. Und da sind wir natürlich jetzt und können uns mehr als glücklich schätzen, hoffe ich, Christiane, Stefanie, dass wir mit euch auch starke Botschafterinnen haben. Vielleicht finden wir sogar im nächsten Jahr zu unserem Antropia Festival am 9. Mai Gelegenheit dazu, auch weitere Unternehmen begrüßen zu können. Und wir bringen die eben, ja, innovativen und in jedem Sinne, Christiane, jungen Denkerinnen und handelnden Personen, und da zähle ich dich jetzt mal dazu.
Ich schrumpfe ja schon.
Ja, unbedingt.
Ins jugendliche Alter zurück.
Ja, und vielleicht begründen wir nochmal ein gemeinsames Startup. Also, es war ja mir eine reine Freude. Wir konnten uns ja auch zuletzt fast zurücklehnen, Oliver und ich. Das Gespräch habt ihr schon ohne uns geführt. Im besten Sinne unseres Podcastes haben wir die Frage beantworten wollen, sind Unternehmerinnen im 21. Jahrhundert besser für die Zukunft unserer Enkelkinder? Also Unternehmerinnen wie Christiane Unterberg und Stefanie Maus zeigen, dass nachhaltiges, soziales, langfristiges Handeln die Basis für eine enkelfähige Wirtschaft legen kann. Mit innovativen Konzepten und einem Fokus auf Verantwortung gestalten sie die Zukunft aktiv mit. Doch echte Veränderung ist eine gemeinsame Aufgabe. Es braucht eine Zusammenarbeit aller, von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, und eine nachhaltige, lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen. Unternehmerinnen sind dabei eine treibende Kraft, aber der Wandel gelingt nur, wenn alle mit anpacken. Herzlichen Dank, Christiane, Stefanie, es war eine tolle Zeit mit euch.
Wir danken und schönes Wochenende allerseits.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.